SRF 1. SRF 1 Forum.
Guten Abend, das ist die Sendung, wo Sie mitreden können. Willkommen zum Forum. Ich bin Raphael Fomat. Heute geht es im Forum um das CO2-Gesetz. Das Gesetz legt fest, wie die Schweiz den Klimawandel bekämpfen soll. Das Ziel dieses Gesetzes: bis 2030, also in 9 Jahren, soll die Schweiz nur noch halb so viel CO2 ausstoßen wie 1990. Am 13. Juni stimmen wir also darüber ab, ob die Schweiz ihren Kampf gegen die Erderwärmung verschärft. Eigentlich muss die Schweiz das machen. Sie hat sich 2015 im Pariser Klimaabkommen dazu verpflichtet. Aber bei uns hat das Volk das letzte Wort. Was steht denn genau in diesem Gesetz? Bei einem Ja wird das Heizöl teurer. Bei einem Ja könnte das Benzin um bis zu 12 Rappen pro Liter teurer werden. Und bei einem Ja wird neu eine Flugticketabgabe eingeführt. Das sind einmal 3 wichtige Punkte von dem Gesetz. Das Prinzip von dem CO2-Gesetz ist, dass es nicht mit Verbot arbeiten will, sondern mit finanziellen Anreizen. Das bedeutet, wer verschmutzt, also wer CO2 ausstößt, zum Beispiel viel Autofahrt, fliegt oder mit Öl heizt, der oder die muss dafür zahlen. Auf der anderen Seite, wer sich klimafreundlich verhält, der kommt Geld über. Das also das Grundprinzip. Es geht also nicht um neue Steuern, sondern um sogenannte Lenkungsabgaben. Und 2/3 von dieser CO2-Abgabe auf Heizöl und die Hälfte von der Flugticketabgabe, die werden der Bevölkerung zurückverteilt. Der Rest des Geldes fließt in einen Klimafonds. Mit dem Klimafonds sollen klimafreundliche Projekte finanziert werden. Zum Beispiel, dass man Ladestationen für ein Elektroauto finanzieren oder den Kauf von Elektrobussen. Politisch ist die Situation so: Für das Gesetz sind der Bundesrat und alle grossen Parteien, mit der Ausnahme der SVP. Und für das Gesetz sind auch verschiedene Wirtschaftsverbände und Umweltorganisationen, zum Beispiel Economy Swiss, Swiss Cleantech, Swiss Solar, der WWF oder Greenpeace. Und auch die Bankenvereinigung und die Versicherungen sind für ein Ja. Auf der anderen Seite haben die Erdöl- und die Autobranche das Referendum gegen das Gesetz ergriffen. Da sind dabei Organisationen wie Avenergy, Swiss Oil, Auto Schweiz und der ACS. Für ein Nein ist auch der Hauseigentümerverband. So, jetzt habe ich viel geredet. Das ist etwa die Ausgangslage. Jetzt zu unserer Sendung. Ich habe es gesagt, Sie können mitreden bei uns. Und zwar können Sie per Mail mitreden oder per Telefon. Unsere Nummer 0848 440 222. Können Sie direkt in die Sendung anrufen. Ich sage noch eine Nummer, weil ich mich da ein bisschen verhaspelt habe. 0848 440 222. Und auf der anderen Seite können Sie uns auch eine Mail mit einer Frage oder mit einem Kommentar schreiben. Und bei mir am Tisch ist meine Kollegin von der SRF1-Redaktion, Christine Hubacher. Sie schaut die Kommentare und die Mails anschauen. Christine, du hast das alles ein bisschen durchgeschaut. Was ist dir da so aufgefallen bei diesen vielen Kommentaren?
Bei diesen Kommentaren ist mir aufgefallen, einfach wie differenziert, dass man sich mit dem Gesetz befasst hat. Befürworter und Gegner, das ist mir sehr ins Auge gesprungen. Und da wird zum Teil sehr heftig aufeinander eingegangen. Also wirklich heftig debattiert. Das ist so eine Schiene. Und du hast ja vorher gesagt, Raphael, es ist nicht eine Steuer. Aber ich weiss nicht, das ist wahrscheinlich etwas, wo relativ viel zu reden wird. Du sagst, es ist eine Lenkungsabgabe, auch über das ist debattiert worden, wo viele Leute sagen, hey Leute, das ist einfach nochmal etwas mehr, was wir müssen zahlen. Das machen wir nicht mit.
Also interessant, danke vielmals. Der Aspekt, dass gewisse Hörerinnen und Hörer Angst haben, das könnte zu teuer werden, dass es eine neue Abgabe gibt. Auf das wollen wir eingehen. Wir haben nämlich auch noch 2 Gäste hier im Studio. Ich begrüße den Roland Bilang. Er ist der Geschäftsführer von Avenergy Swiss. Der Name ist wahrscheinlich vielen noch nicht ein Begriff. Bis vor 2 Jahren hat Avenergy Erdölvereinigung geheissen. Es ist also der Verband der Importeure von Heizöl, Benzin, Diesel und anderen Treib- und Brennstoff. Guten Abend, Herr Bilang.
Guten Abend, Herr von Matt.
Und ich begrüße auch den Patrick Hofstetter. Er ist der Leiter Klimapolitik beim WWF. Jetzt, wenn ich die beiden, guten Abend, Herr Hofstetter.
Guten Abend.
Wenn ich die beiden so positioniere, dann dürfte den meisten Hörerinnen und Hörer klar sein. Der WWF setzt sich da an dieser Stelle und heute in dieser Sendung für das Gesetz ein. Und der Herr Bilang von Avenergy ist gegen das Gesetz. hat auch das Referendum mitgetragen. Jetzt haben wir es gerade gehört von Christine Hubacher, eben, dass Hörerinnen und Hörer sich bei uns gemeldet haben und sagen, ja, aber da kommt noch mal etwas dazu. Das Heizöl wird teurer, das Benzin wird teurer. Können wir uns das überhaupt leisten? Das tut einem weh. Patrick Hofstetter vom WWF, was würden Sie diesen Leuten entgegnen, die sich da Sorgen machen, dass es teuer werden könnte?
Also sicher steht bei diesem Gesetz im Vordergrund, dass es um Klimaschutz geht und um den Nutzen von dem Klimaschutz. Es gibt ja unglaublich viele Konsequenzen von dieser Klimaveränderung, sei es extreme Wetterereignisse, Dürren, Stürme, Überschwemmungen, Hangrutsch, das produziert alles Schäden. Es gibt auch Völker, die umziehen müssen, weil ihre Insel untergeht wegen dem steigenden Meeresspiegel. Auch die müssen irgendwo hin. Es sterben auch viele Leute dabei. Und es gibt Ökonominnen und Ökonomen, die jeweils berechnet oder sich getraut zu berechnen, was dann genau die Klimaschäden sind und können dann so Klimafolgekosten berechnen. Und das kann man berechnen, pro Tonne
emittiert CO2. Aber eben jetzt die Hörerinnen und Hörer, die sich Sorgen machen, was würden Sie jetzt denen sagen?
Und der Schweizer Konsum, wie wir leben, das verursacht etwa 20 Milliarden Franken. Das sind für einen vierköpfigen Haushalt sind das 10'000 Franken jedes Jahr, wo wir verursachen, da Klimafolgekosten. Das müssen wir uns einfach bewusst sein. Dazu kommen nochmal 4'000 Franken, die der Vier-Personen-Haushalt ausgibt für Öl und Gas, also für die Substanzen, die der Klimawandel hauptsächlich verursacht. Und das ist sozusagen die beiden Beträge können wir massiv minimieren, wenn wir Klimaschutz machen. Und jetzt ist die Frage nachher, was kostet.
Herr Billang, in der Kampagne von den Nein, von den Leuten, die gegen das Gesetz sind, heisst es, es sei teuer und es sei unfair und es sei nutzlos. Also das erste Argument, das Sie da ins Spiel bringen, eben, es ist teuer, können Sie die Ängste verstehen, die eben jetzt unsere Hörerinnen und Hörer melden?
Ja, das ist scheinbar eine Bestätigung, dass das Argument bei der Bevölkerung auf fruchtbaren Boden stößt. Wir haben ja das auch können berechnen. Es ist tatsächlich fallweise ein recht beachtlicher Budgetposten, der dort zur Disposition steht. Bevor wir aber weiter über das Geld reden, möchte ich einen Punkt ins Spiel bringen, den Sie nicht erwähnt haben und wo für uns der wichtigste Punkt war, wieso wir das Referendum unterstützen. Das ist ein Verbot, ein de facto Verbot von Ölheizungen, wo in dem Gesetz steht. Und das ist natürlich dann nicht nur eine Frage der Kosten, sondern das bringt auch technische Probleme, das bringt die Leute in Verlegenheit. Wir haben immer schon gesagt, Technologieverbot ist die rote Linie, wo wir uns nicht bieten lassen. Im Gegensatz zu anderen Verbänden haben wir das auch eingehalten. Wir haben schon früh gewusst, dass das Ölheizungsverbot kommt. Es ist früh im Gesetz beraten worden, hat schnell mal keine offenen Türen mehr gehabt. Und darum sind wir durchaus auch die Organisation gewesen, die sehr früh eigentlich mobilisiert hat und gesagt hat, gegen das Gesetz müssen wir an der Urne kämpfen, respektive wir müssen die Bevölkerung fragen, ob sie mit dem einverstanden sind.
Genau, jetzt habe ich ja gesagt, eben das Gesetz schafft nicht mit Verbot. Sie sagen jetzt doch, das ist eigentlich ein Verbot. Es steht ja nie, dass das verboten ist. Aber ich nehme an, Sie spielen darauf an, dass eine Heizung nur noch eine gewisse Anzahl CO2 ausstößt. Weil das heisst ja nicht, im Gesetz steht nicht, Ölheizungen sind verboten.
Das ist richtig. Das ist schlauerweise nicht so formuliert, oder? Aber die Anforderungen, die dann ab 2023 würden gelten, sind für normale Gebäude nicht zu erreichen. Und seit wir die Verordnung jetzt gesehen haben, vor ein paar Tagen, wissen wir auch, dass ein Heizungsersatz bereits so definiert ist, dass also wenn der Brenner aussteigt, das ist ein Teil von der Heizung, oder? Dann muss man die Heizung im gesetzlichen Sinn ersetzen. Und das bedeutet, ab 2023, sie müssen eine wahnsinnige Investition tätigen, sei das in ein anderes Heizungssystem oder sei das in Gebäudehülle. Und das kommt erstens mal recht schnell für viele Leute. Und zweitens ist das Ganze ein radikaler Schnitt für viele, die ein Eigenheim haben, die vielleicht nicht mehr die Jüngsten sind. Und dann müssen die Investitionen tätigen, die deutlich über dem liegen, was sie sich wahrscheinlich vorgestellt haben, wenn sie einfach die Ölheizung würden ersetzen würden. Übrigens gilt das Ganze auch für Gasheizungen.
Also, der Roland Billang von Avenergy sagt, man will nicht, dass man die Leute zwingt, eine neue Heizung, die ein anderer Typ ist, eben keine Ölheizung mehr. Patrick Hofstetter, eben die Leute, die vielleicht nicht so viel Geld haben, die zwar ein Haus haben, aber vielleicht die Hypothek abgezahlt haben und jetzt nicht mehr so viel auf der hohen Kante haben, Was sagen Sie denen, dass jetzt die halt je nachdem müssen, eine neue Heizung anschaffen?
Es ist die einmalige Chance, das jetzt zu machen, weil dank dem CO2-Gesetz gibt es einen grosszügigen Gebäudesanierungstopf, wo man also Geld überkommt vom Kanton. Jeder Kanton tut so ein Programm führen und das tut den Heizungswechsel sehr stark vereinfachen. Der Wechsel, der Heizungssystemwechsel, der muss sowieso kommen. Wir wollen ja weltweit aus den fossilen Energien aussteigen. Darum ist jetzt ein guter Moment und darum ist das Gesetz auch sehr gut tariert. Eben einerseits der Grenzwert, CO2-Grenzwert, und das ist überhaupt kein Technologieverbot. Also man darf natürlich mit erneuerbaren, flüssigen Treibstoffen darf man heizen. Das ist erlaubt. Das ist, dann tut man das CO2-Grenzwert einhalten. Das heisst, es gibt kein Verbot auf dieser Seite. Es geht wirklich ums CO2. Und auf der anderen Seite hilft man für die Transformation. Das ist einmalige Mehrkosten, die sich über die Zeitdauer vom Betrieb dieser Heizung amortisiert. Wärmepumpen, wenn man das über 20 Jahre rechnet, sind günstiger als Ölheizungen. Ölheizungen sind enorm teuer im Unterhalt und Betrieb. Das Öl steigt ständig, der Preis. Die Wartungskosten sind hoch.
Gut, also,
Service-Abos sind sehr teuer,
wo man sehen, muss zahlen. Das Heizen ist ein Aspekt, der sehr umstritten ist. Die Gegner sagen, man will da kein Verbot, man will das nicht akzeptieren. Und die Befürworter sagen, das ist eigentlich gerade eine Gelegenheit. Irgendwann sollte man ja sowieso auf etwas anderes umsteigen. Das ist so die erste grosse Debatte da im Forum heute Abend zum CO2-Gesetz. Und jetzt haben wir einen Hörer am Telefon. Es ist der Karl Reichenbach aus Boltigen. Guten Abend, Herr Reichenbach.
Guten Abend, wohl.
Sie haben sich eine Meinung gebildet zu dem CO2-Gesetz.
Ja, verschiedene gemeldet. Bolte, Kempenmut hat viele Randregionen, wo nicht kein öffentliches Fahrzeug hat. Mhm. Dann manchmal bis 4 Stunden kein öffentliches Fahrzeug. Und dann verschiedene Sachen dazu bei dem CO2. Holzheizung macht auch CO2 aus Strassen. Zigaretten stößt auch CO2. Ich würde gerne wissen, wie viel CO2 stößt ein Päckchen Zigaretten aus.
Ich nehme das gerne mal auf. Also, Sie haben da verschiedene interessante Punkte angesprochen. Ein Punkt ist, die Leute, die mit Holz heizen, die können ja auch CO2 produzieren. Also, warum ist denn jetzt das besser? Was sagen Sie, Herr Reichenbach, Herr Hofstetter vom WWF?
Ja, also das ist eine ganz gute Frage. Es überrascht ja, dass das CO2 aus dem Holz besser sein soll als das aus der Ölheizung, weil das aus der Holzheizung hat tatsächlich keine CO2-Abgabe drauf. Das heisst, alle, die eine Holzheizung haben, die bekommen Rückverteilung zurück über von deren Abgabe, die zahlen, die Öl- und Gasheizungen haben. Der Grund ist ganz einfach, das Holz hat, bevor es geschlagen worden ist, CO2 aus der Luft entfernt, eingespeichert im Holz, und das wird dann verbrannt und wird dann im Kreislauf wieder geführt, wenn der Wald nachhaltig bewirtschaftet wird. Und da haben wir in der Schweiz zum Glück das Waldgesetz, das dazu führt, dass die Waldfläche mindestens konstant bleibt. Ja, sie nimmt glücklicherweise sogar leicht zu.
Also man kann also Holzheizung jetzt nicht mit einer Ölheizung vergleichen. Der Herr Reichenbach hat noch einen zweiten Aspekt angesprochen, den ich interessant finde, nämlich, dass viele Leute auf dem Land leben, wo es vielleicht nicht so häufig einen Bus hat, dass man eigentlich aufs Auto angewiesen ist. Roland Bilang, ist das auch für Sie ein Punkt, dass man sagt, man will auch ein bisschen auf die Landbevölkerung achten?
Ja, das ist natürlich klar. Das sind jetzt Bevölkerungsleute, Teile, die betroffen sind von diesem Gesetz, weil sie einfach auf Auto angewiesen sind, sei das für den Beruf auszuüben oder sei das auch für private Zwecke. Das ist das, was uns auch stört, oder? Die Unterscheidung zwischen guten Leuten und bösen Leuten. Also die das Klima schützen, die bekommen etwas. Die das Klima schädigen, die müssen etwas zahlen. Das ist einfach ein Keil in die Bevölkerung getrieben, was mir grundsätzlich auch ethisch eigentlich ein bisschen fragwürdig dunkt. Wenn ich auf etwas eingehen, was Herr Hofstetter erwähnt hat, im Zusammenhang mit Alternativen in den Heizungen. Sie haben das Stichwort Bioheizöl ins Spiel gebracht. Oder? Unsere Branche ist dran, Bioheizöl in den Markt zu bringen. Wir liefern das bereits zum Teil. Es gibt auch noch ein paar technische Aspekte. Jetzt haben wir in diesem Gesetz mit Schrecken festgestellt, dass Bioheizöl keine Chance haben soll. Da sind wieder Regeln drin, dass man Bioheizöl nur unter ganz bestimmten Umständen anrechnen darf, dass es nur halb soll gelten soll. Also, und zwischen den Zielen liest man, wir wollen eigentlich auch kein Bioheizöl. dann ist halt schon die Frage, es hat nicht jeder Platz für eine Holzschnitzelheizung, es hat nicht jeder Anschluss an eine zentrale Heizung. Darum finde ich, man muss es merken und man muss es den Investoren, sprich den Hausbesitzer, überlassen, was für einen Entscheid das sie fällen wollen. Und nicht einmal Bioheizöl, also die klimaschonende Art zu heizen, wird durch das Gesetz gefördert. Das verstehen wir nicht.
Ja, Herr Hofstetter, Sie sind als Vertreter vom Gesetz da, eben Bioheizöl. Vielleicht wollen Sie da etwas dazu sagen.
Ja, also die Ausführung von Herrn Bilang, das ist so nicht ganz korrekt. Es ist richtig, dass einem das nicht noch subventioniert wird, sondern man muss dann auch zahlen, wenn man das einkauft. Aber es ist selbstverständlich eine zulässige Lösung, eben weil es vom CO2 her entsprechend dann auch neutral ist und darum keine CO2-Abgabe drauf hat. Also das ist ein System, das so grundsätzlich möglich ist.
Und vielleicht noch nachgehakt, Herr Reichenbach, der vorher angerufen hat, hat gesagt, eben Leute, die auf dem Land leben, wo vielleicht nur ab und zu ein Bus fährt, dass man dann die eigentlich benachteiligt, haben Sie kein Herz für die Landbevölkerung?
Doch sehr. Ich wohne zwar per Zufall in der Stadt, aber das Gesetz geht davon aus, dass die Leute weiterhin Auto fahren und hat darum eine sehr interessante Regelung für die Autoimporteure getroffen, wo die Autoimporteure in die Pflicht nimmt, dass die Fahrzeuge, die sie 10 Jahre verkaufen, nur noch halb so viel CO2 auslösen wie heute. Das heisst, der Landbevölkerung wird mit dem Gesetz geholfen, indem das Angebot an Fahrzeugen massiv klimaverträglicher wird werden. Und das ist der entscheidende Punkt, wieso es da eigentlich keine Stadt-Land-Graben gibt. Es gibt auch ganz viele Untersuchungen, die zeigen, dass die Landbevölkerung wird profitieren, weil sie weniger fliegt, weil sie mehr mit Holz heizt. Das heisst, dass sie eher zu den Profiteuren sogar gehört.
Also wieso tun Sie jetzt, ich schaue jetzt den Roland Bilang an von Avenergy, wieso tun Sie jetzt sozusagen die Angst schüren, dass die Leute auf dem Land sozusagen drankommen, wenn der Herr Hofstetter sagt, ja, das wird gar nicht so sein?
Ja, wie gesagt, weil sie nicht ausweichen können. Sie brauchen relativ leistungsstarke Fahrzeuge. Dort ist auch die Elektromobilität nicht ganz so einfach einzuführen. Es kann in diesen Regionen auch, eben, wie gesagt, nicht jedes Heizsystem angewendet werden.
Aber bleiben wir schnell beim Fahren, beim Autofahren. Wird denn aus Ihrer Prognose das Benzin gerade teurer, wenn das Gesetz angenommen wird? Was ist da Ihre Prognose?
Das ist so. Man sollte sich da keine falschen Hoffnungen machen, dass der Preisaufschlag nicht kommt. Und das liegt halt auch wieder an einem Mechanismus von diesem Gesetz. Die Importeure und Verteiler von Treibstoff, die sind per Gesetz verpflichtet, einen steigenden Anteil von den Emissionen, die sie mit diesen Treibstoffen verursachen, zu kompensieren. Also wenn man so will, ist dann eigentlich Ende vom nächsten Jahrzehnt das Unterwegssein mit Diesel und Benzin vollständig kompensiert, respektive zu 70% kompensiert. Jetzt das kostet, oder? Und wir haben die Kosten sehr präzise können abschätzen, weil wir das System ja seit vielen Jahren bereits kennen. Und weil wir einen Kostendeckel eingefügt hat, also weil es gar nicht beliebig viel kosten darf, das Parlament hat das nicht wollen, wahrscheinlich eben auch aus abstimmungstechnischen Gründen, werden wir die Aufschläge ganz vom Anfang an bereits müssen machen, damit es über die ganze Zeit betrachtet dann auch reicht.
Aber es ist ja jetzt schon so, dass die Importeure könnten einen Aufschlag von 5 Rappen pro Liter auf den Treibstoff schlagen und das wird ja gar nicht ausgeschöpft.
Das hat wiederum einen sehr speziellen Grund, dass die Biotreibstoffe, die wir im März eingeführt haben in den letzten 8 Jahren, einen sehr wichtigen Teil gebildet haben von dieser Kompensationspflicht. Und die sind an sich verhältnismäßig teuer, sind aber steuerbefreit. Dadurch hat sich die Kompensationspflicht, es ist ein bisschen verdeckt, oder? Die Kosten, das eine Teil ist die Steuerbefreiung, die wir müssen zahlen, und das andere sind die Kompensationskosten.
Jetzt kommen wir, glaube ich, ein bisschen in die Details von dem Gesetz, aber sagen Sie nur noch ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern, was sind Biotreibstoffe?
Biotreibstoffe werden in der Schweiz aus Altöl, aus Speiseöl, also per Gesetz sagt man von Abfällen und Reststoffen hergestellt. Und das ist bei uns im Gesetz so verankert, sonst könnten sie nicht steuerbefreit werden. Und das ist eine sehr erfolgreiche Energieform geworden in den letzten 8 Jahren. Das hat sich praktisch verzwanzigfacht. Alle, die tanken immer auch einen Anteil Bio, merken gar nichts davon. Und wir haben im letzten Jahr um die 700'000 Tonnen CO2 gespart mit dem. Das ist viel für die das wissen. Und das ist eine einzige Massnahme, oder?
Jetzt, wenn wir wieder einen Hörer dran nehmen, aber noch ganz kurz ein Statement vom Herrn Hofstetter vom WWF. Eben, die Erdölindustrie sagt, wir machen eigentlich saubere Treibstoffe, lassen uns nur machen.
Das saubere Treibstoff, aber auf einem extremen Mikroniveau. Also der Erdölindustrie ist gelungen, zum Beispiel im aktuellen Gesetz, wo eben das bereits ein Teil des Gesetzes ist, sicherzustellen, dass die maximale Kompensationspflicht, die dort vorgesehen wäre, das sind 40%, dass die nie zur Anwendung gekommen ist. Am Anfang waren es 5%, dann 10%. Das heisst, man hat das eigentlich hintertrieben, das Gesetz. Man hat dafür gesorgt, dass das nicht so umgesetzt wird, wie es im Parlament ausgehandelt worden ist. Gleichzeitig muss man auch wissen, natürlich, dass das Instrument von der Erdölvereinigung erfunden worden ist, eingeführt worden ist, um zu verhindern, dass es Abgaben auf Benzin und Diesel gibt. Also genau das Instrument, das jetzt bekämpft wird von den gleichen Kreisen, haben sie eigentlich mehrheitsfähig gemacht im Parlament.
Sagt Patrick Hofstetter vom WWF in dieser Diskussion hier im Forum über das CO2-Gesetz. Das ist eine Sendung, wo Sie mitdiskutieren können, wo Sie können mitreden und auch Fragen stellen. Unsere Telefonnummer 0848 440 222. Oder Sie können uns auch eine Mail schreiben. Meine Kollegin Christine Hubacher schaut die jederzeit an. Und wenn Sie Fragen haben, tun wir die einspeisen. Jetzt ist der Peter Keller aus Lütisburg im Kanton St. Gallen am Telefon. Guten Abend, Herr Keller.
Guten Abend miteinander.
Also.
Ich würde sagen, könnt doch einmal zuerst beweisen, dass das ganze Umweltkatastrophen und weiss ich was, die Erwärmung vom CO2 kommt. Man gibt immer nur dem CO2 Schuld und man sollte immer nur sagen, mehr Menschen sind schuld. Aber die Natur selber hat einen riesigen Anteil an dem Ganzen auch.
Ja, das dünkt mich interessant.
Wir probieren nur unsere Luft zu verstören, oder?
Also Sie sagen eigentlich, das ist gar nicht erwiesen. Ich muss Ihnen da sagen, ich habe verschiedene Studien angeschaut. Ich habe auch mit meinen Kollegen von der Wissenschaftsredaktion geredet bei uns beim Radio. Das ist tatsächlich nicht mehr eine Diskussion, die wir führen. Es ist eine Tatsache, dass der Klimawandel vor allem vom Mensch gemacht ist und dass vor allem das CO2, dass das eigentlich die Schuld ist. Von dem her, das kann ich so jetzt wie nicht lassen stehen, dass Sie sagen, das ist nicht da. Ich kann Ihnen jetzt nicht gerade einen Text geben, den Sie lesen könnten, aber das ist eine Tatsache, wo sich die Wissenschaft einig ist. Und von dem her ist, glaube ich, Herr Hofstetter, ist da der Konsens schon da, dass man beim CO2 muss ansetzen, wenn man etwas gegen die Erderwärmung machen will.
Genau, also vielleicht Herr Keller, ich verstehe, es ist immer gut, wenn man kritisch ist und mitdenkt. Man weiss, dass seit der Industrialisierung die Konzentration von dem CO2 von etwa 280 Teile pro Million Luftmolekül auf 420 gestiegen ist, also ein 50%igen Anstieg. Und das ist menschengemacht. Das ist wegen dem Verbrennen von fossilen Energien, wo das zusätzliche CO2 gekommen ist. Etwa 80% ist fossilen Ursprungs, 20% kommt vom Abholzen von Wäldern. Also das ist sehr eindeutig erwiesen. Da hat man zum Glück ganz viele Studien können machen in den letzten 30, 40 Jahre. Der Zusammenhang ist seit 150 Jahren bekannt. Also der Herr Arrhenius hat dazumal das bereits so vorausgesagt, dass das so würde werden, wenn wir weitermachen mit den CO2-Emissionen.
Herr Keller, hat Ihnen das weitergeholfen? Interessant ist ja, dass die gegen das Gesetz sind, dass die auch nicht sagen, der Mensch ist sozusagen unschuldig. Herr Bilang, vielleicht, wenn Sie da auch noch dazu Stellung nehmen.
Ganz genau, vielen Dank. Wir schliessen uns deren Ausführungen jetzt eigentlich vollumfänglich an. Unsere Branche macht ja eben bereits sehr viel, um von diesen fossilen Energieträgern wegzukommen. Wir sind Energieversorger und wir nehmen die Aufgabe sehr ernst und global ernst. Das ist jetzt nicht nur in der Schweiz. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das der Herr Hofstetter so verniedlicht, im Mikrobereich. Also, ich möchte einfach schnell einen Vergleich machen. Die Biotreibstoffe, die sind gleich gross wie die ganzen Solarpanel. Also die Energie, die sie liefern mit Biotreibstoff, ist das gleiche wie mit Solarpanel in den letzten 8 Jahren aufgebaut worden ist. Und es kommt niemand auf die Idee, Solarenergie zu verniedlichen als ein Mikrobeitrag. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass wir das vergrössern wollen. Und es hat auch das Potenzial dazu. Nur sagen wir, dass das Gesetz in dieser Beziehung absolut kontraproduktiv ist.
Warum kontraproduktiv? Du da gerade noch schnell nachhaken.
Über das Bioheizöl habe ich vorher geschwind geredet, oder? Aber es ist eben auch beim Biotreibstoffen so. Es steht zwar nicht im CO2-Gesetz, aber es ist das gleiche Parlament, das beschlossen hat, die sollen nicht mehr steuerbefreit werden. Wieso wird Biotreibstoff mit einer Mineralölsteuer besteuert? ab dem übernächsten Jahr. Das macht wiederum keinen Sinn, weil wir, also unsere Erklärung, weil wir den Verbrennungsmotor austreiben wollen. Und wir sagen halt einfach, es ist sehr viel eleganter, den Biotreibstoffanteil und später den synthetischen Treibstoffanteil, das ist dann die Fortsetzung der Geschichte, den auszubauen und bei einem bestehenden Infrastruktursystem zu bleiben, bei den bestehenden Fahrzeugen zu bleiben. Und auf die Art fossilfrei zu werden, als einen ganzen Fahrzeugpark umrüsten auf Elektromobil.
Lassen
und
doch
den Strom Patrick, nicht haben, oder?
Lassen wir doch den Patrick Hofstetter auf den Vorwurf eigentlich Stellung nehmen.
Also dort geht es allein darum, dass mit den Mineralölsteuern soll ja die Verkehrsinfrastruktur unterhalten werden und die Gelder müssen irgendwo herkommen. Und das ist eine reine fiskalische Entscheidung gewesen. Und das müssen wir auch in Zukunft dann wieder neu ausjassen. Wenn es nur noch Elektroauto auf der Straße hat, wer die Strassenunterhalt zahlt, das geht einfach nicht ohne. Und darum ist das schon folgerichtig gewesen, was das Parlament gemacht hat, wenn ich auch ein gewisses Verständnis habe für den Unmut von Herrn Bilang, weil natürlich seine Lösung damit ein bisschen teurer wird.
Das ist immer schön, wenn sich die Kontrahenten nicht nur auf den Grind gehen, sondern sich auch wieder ein bisschen annähern. Jetzt schalten wir zu der Online-Redaktion. Christine Hubacher.
Das Autofahren, das beschäftigt unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist ein Mail von Walter Pfister aus dem Thurgau, wo er sagt, dort geht es ja um das Autofahren und was ihr vorhin gesagt habt, Herr Hofstetter, mit den E-Auto. Also wer knapp durchs Leben muss gehen, der kann sich überhaupt kein E-Auto leisten, ein Elektroauto leisten. Und nachher vielleicht noch beim Thema Auto zu bleiben, hat Helga Klee geschrieben bei uns auf srf1.ch. Sie sind für das CO2-Gesetz. Weil die Gegner die argumentieren immer, einfach, dass sich das Autofahrer nur noch die Reichen können leisten können, weil das Benzin einfach teurer wird. Aber sie möchte gerne an das Jahr 2013 erinnern. Dann war der Benzinpreis pro Liter 1,77 gewesen. Und sie da nur noch die gut betuchten Leute Autofahren in keiner Art und Weise. Sie waren nämlich alle nach wie vor auf der Straße. Also quasi das Argument, dass Benzin teurer werden könnte, lässt Helga Klee nicht gelten.
Herr Bilang, was sagen Sie zu der Frau Helga Klee, die jetzt da nicht da ist, aber die uns ein Mail geschrieben hat, die sagt, ja, also die 12 Rappen, die das ja maximal können sein, das haben wir ja auch schon gehabt. Der Benzinpreis geht immer ein bisschen auf und mal ein bisschen runter. Das ist ja jetzt nicht Ende der Fahnenstange.
Das ist richtig. Der Benzinpreis schwankt, wie Sie alle wissen. Und der schwankt durchaus auch im Bereich von 10, 12 Rappen mal im Verlauf von einem Jahr. Aber was wir jetzt reden, ist einfach ein Grundstock an Steuern, die zusätzlich auf den Literpreis aufgebiegen werden. Wir sind dann im Bereich von 1 Franken pro Liter, oder, wo man einfach abgibt, respektive in so Klimaschutzmassnahmen investiert. Und ich glaube, der Entscheid, ob das viel ist oder wenig, das wollen wir jetzt genau der Stimmbevölkerung überlassen. Ich möchte daran erinnern, dass man also wegen deutlich weniger damals, wo es um Vignette gegangen ist, wegen deutlich weniger, hat das Volk gesagt, das wollen wir nicht. Das ist jetzt genau so ein Punkt. Ich kann doch da nicht sagen, das macht mir nichts aus, das ist mir egal. Ich möchte einfach daran erinnern, dass dann schlussendlich auch Transport teurer werden und mit dem verteuerten Transport werden auch die transportierten Güter teurer. Also es ist dann ein bisschen kurz gegriffen, einfach nur den Literpreis anzuschauen.
Gut. Patrick Hofstetter, wenn das Gesetz angenommen wird, könnten nur noch Reiche in diesem Land überleben.
Wenn das die Erdöl importierenden Firmen so wollen, dann wäre das so, weil nur die bestimmen eigentlich, ob es teurer wird oder nicht. Das Gesetz sieht keinen Aufschlag, keine Steuer vor, sondern gibt einfach eine Pflicht vor, wie viel Prozent von den Emissionen müssen mit Klimaschutzprojekten kompensiert werden. Das heisst, die Mitglieder von Herrn Bilang hätten in der Hand, gar keine Erhöhung zu machen, wenn sie das für richtig finden würden, oder eben eine, die maximal das im Gesetz
vorsieht. Aber die müssen ja auch etwas verdienen. Die können nicht einfach die Abgaben leisten und sie müssen ja auch noch einen Marge haben.
Genau, und darum ist im Gesetz so ein Deckel, so eine Obergrenze definiert, damit eben der Autofahrer nicht zu Unrecht geschröpft wird, dass das eine Limite hat. Und wie gesagt, das ist im Rauschen, geht das unter, das merkt man gar nicht. Der TCS ist ja auch Unterstützer von dem CO2-Gesetz und der Pfister hat gefragt, ob das mit den Elektromobilen nicht einfach unerschwinglich sei für die Leute, ob man sich das kann leisten. Und der TCS hat sehr viele Daten aufbereitet und zeigt, dass dass mit Elektroautofahren günstige Varianten ist und jetzt mit dem neuen Modell sogar deutlich Geld kann gespart werden gegenüber Diesel- und Benzinfahrzeugen.
Gut, jetzt haben wir den Thomas Bertschi aus Hettlingen am Telefon. Guten Abend, Herr Bertschi.
Ja, guten Abend.
Also,
Mein Name ist Bert Jebe Hettlingen und ich habe eine Frage.
Bitte.
Wie viele zusätzliche Beamte braucht es, wenn das CO2-Gesetz angenommen wird? Jedes enorme Gesetz, habe ich mal gehört, brauche ich bis zu 90 zusätzliche Beamte. Ist das auch so bei dem?
Also, Frau Sommaruga ist jetzt da leider bei uns nicht am Tisch, aber wir können ja mal schauen, ob der Herr Hofstetter, der für das Gesetz kämpft, ob er eine Ahnung hat, wie viel zusätzliche Bürokratie, wie viele zusätzliche Beamte werden entstehen, wenn das Gesetz angenommen wird.
Die Zahl muss tatsächlich ausgewiesen werden. Bei jedem Gesetz, das ins Parlament kommt, steht in der Botschaft, was, wo, wie viel mehr braucht. Ich weiss die genaue Anzahl nicht mehr. Es sind sicher viel, viel weniger. Wir haben ja jetzt schon das zweite CO2-Gesetz, das in Kraft ist, und das dritte kommt in Kraft. Ich weiss, die Abteilung Klima beim Bundesamt für Umwelt, die hat etwa 30 Personen aktuell. Das heisst, die Horrorszenarien, die stimmen so sicher nicht. Aber zusätzlich gibt es auch die kantonale Umsetzung im Gebäudebereich, und darum ist die Zahl wahrscheinlich auch nicht so ganz glasklar bezifferbar. Es ist aber sicher kein Papiertiger. Es ist nicht etwas, das sehr aufwendig wäre zum Umsetzen. Man hat sehr viel Erfahrung in den letzten 20 Jahren mit dem.
Herr Bertschi, Sie haben ja eben sich die Frage gestellt, wie viele Leute es denn braucht. Was heisst denn das jetzt für Sie in Bezug auf das Gesetz?
Dass da zusätzliche Kosten kommen und was die Verwaltung bewirkt, das wissen wir mittlerweile. Es kostet und kostet und kostet.
Das heisst, Sie sind eigentlich eher skeptisch dem Gesetz gegenüber?
Sehr skeptisch, sehr skeptisch.
Und
weil der kleine Nutzen, der das bringt in unserem Land, da steht in keinem Verhältnis zu dem, was der Aufwand bringt.
Warum?
Wir müssen das weltweit einmal anschauen. Und Punkt 1 ist, wenn nicht einmal mehr sauber gemacht werden können, und dort liegt es noch viel, viel, viel näher, um dort etwas bewirken, wieder mit dem CO2. Ich meine, wir müssen jetzt mal schauen, die letzte kalte Periode, die wir hatten, die Ende 1870, 1880 aufgehört hat. Warum hat die aufgehört? Das ist nicht menschengemacht gewesen, sondern das ist die kleine Eiszeit, die einfach aufgehört hat. Darum, ich zweifle an diesen Angaben von den sogenannten Wissenschaftlern, was da alles zusammen sollte bewirkt werden mit dem Gesetz.
Herr Bertschi, ich will gerne einen Punkt aufgreifen, den Sie genannt haben, den ich interessant finde. Also nicht, dass die anderen nicht interessant werden, aber der ist mir so ein bisschen ins Ohr gestochen. Und zwar haben Sie gesagt, eben die kleine Schweiz, es gibt andere Länder, da macht es eigentlich gar keinen Unterschied, was wir da in der Schweiz machen. China, Australien, USA, das sind wahnsinnig grosse Länder, die auch wahnsinnig viel CO2 ausstoßen. Patrick Hofstetter, was sagen Sie dem Herr Bertschi, der sagt, ja, es kommt eigentlich gar nicht so darauf an, was in der Schweiz läuft?
Wenn wir so argumentieren würden, Herr Bertschi, dann müssten Sie ja auch keine Steuern zahlen, weil ich nehme jetzt an, dass Schweizer Steuereinkommen nicht abhängig ist von ihrer individuellen Steuer. Das heisst, wir müssen sie immer ein bisschen pro Kopf anschauen. Und da ist halt die Schweiz, wenn man die gesamthaft verursachten Emissionen anschaut, gehört zu den Spitzenländern, was die Emissionen angeht. Wir haben sehr hohe Emissionen. Die EMPA hat kürzlich eine Studie publiziert, dass wir das Land mit den vierthöchsten pro Kopf Emissionen sagen, unter den Ländern, die dort drin untersucht worden sind. Das ist also sehr relevant. Aber viel wichtiger ist das Signal, das wir aussenden würden, wenn die Schweiz eines der wenigen Länder ist, wo nicht eine aktive, clevere Klimapolitik umsetzt. Ein Land, das die Technologie hat und die auch exportieren will. Ein Land, das eine gute, starke Regierung hat. Das heisst, das tatsächlich national etwas bestimmen kann. Und dann wird es gemacht und auch die nötigen Finanzen hat. Wenn so ein Land den Klimaschutz nicht ernst nimmt und umsetzt, was sollen dann alle anderen Länder denken?
Es gibt einen Punkt, den ich einfach wirklich finde, jetzt haben Sie es ein bisschen übertrieben, Herr Hofstetter, dass die Schweiz dermassen schlecht dasteht mit dem CO2-Ausstoß. Das kann schon darum nicht stimmen, weil uns ist die Stromproduktion CO2-frei ist. Und ich weiß nicht, wo Sie Ihre Zahlen her haben, aber unsere Zahlen sagen, dass wir unter den Industrieländern pro Kopf das Beste sind. Und es ist vor allem auch sinkend, oder? Ich glaube, das ist etwas, was die Befürworter vom Gesetz ganz gerne unter den Tisch wischen. Unsere CO2-Ausstöße, die sinken. Und jetzt kommen wir wieder auf den Gebäudebereich und aufs Gesetz.
Oder wenn wir nicht schnell den Herrn Hofstetter
noch Stellung nehmen,
Genau, also die Schweiz tut jedes Jahr die Fahrzeugflotte neu auf die Straße stellen, die am meisten CO2 auslässt in ganz Europa. Also kein anderes europäisches Land hat so eine schlechte Fahrzeugflotte wie die Schweiz. Die Schweiz ist Nummer 3 weltweit, wenn es um die Dichte von Ölheizungen geht, zum Gebäude beheizen. Das heisst, die Schweiz ist tatsächlich in diesen beiden Sektoren, Gebäude und Verkehr, gehören wir zum Schlusslicht weltweit gesehen. Und durch das entsteht die Statistik Plus. Wir haben sehr einen hohen Konsum, wir importieren sehr viel. Das hat auch wieder Auswirkungen natürlich aufs Klima. Und das ist alles zusammengerechnet in dieser EMPA-Studie, die ich zitiert habe.
Also jetzt müssen wir noch den Herrn Bertschi verabschieden. Sie haben jetzt da einiges ausgelöst bei uns. Danke vielmals, dass Sie angerufen haben. Und dafür möchte ich den Christian Beutler aus Niederönz dran nehmen. Guten Abend, Herr Beutler.
Ja, guten Abend.
Sie haben ein Anliegen, wo es um die Häuser, ums Heizen und die Häuser geht.
Ja, das ist richtig. Das hängt natürlich alles zusammen. Aber wir sehen es im Prinzip einen absoluten Betrug, wenn man einfach die jetzt in die Pension kommen, die in den 50er, 60er, 70er Jahren oder 80er Jahren ein Haus bauen haben, noch mit Eternit, mit Heizöl. Das ist klar, also Ölheizungen. Und jetzt ist man im AV-Alter und jetzt geht auf eine Bank und sagt, die brauchen eine neue Heizung, die brauchen Geld für ein neues Dach und so weiter. Die bekommen keine Rappen mehr auf den Banken. Also im Prinzip wird man so runtergekästet. Die AHV mit der AV und allem drum und dran sieht es genau gleich aus. Überall nicht sein. Und schlussendlich werden, sagt man, gerade vorher hat man gesagt, Signal aussenden von der Schweiz gegenüber den anderen Ländern. Man sollte fangen zu schauen, dass die Schweizer, die hier die ganze Zustand bzw. die Bühne geschaffen haben, dass wir überhaupt die Werte haben. Die werden jetzt im richtigen Moment genau verdonnert wegen dem.
Also Herr Beutler, ich würde das gerne mit dem Herrn Hofstetter anschauen. Herr Beutler sagt eben, Leute, die ein Haus haben, die nicht so viel Einkommen haben und jetzt müssen die noch eine neue Heizung machen, das ist unsozial.
Ich nehme an, Herr Beutler, Sie läuten aus dem Kanton Bern an. Dort hat es ein kantonales Gesetz gegeben, wo das eigentlich das Hauptgrund war, warum es ganz haarknapp abgelehnt worden ist. Das hat man natürlich im Bundesparlament zur Kenntnis genommen und hat darum in dem neuen CO2-Gesetz genau für diese Gruppe zwei Vorkehrungen getroffen. Das eine ist, dass es möglich wird, sie eine Art Wärmeleasing-Vertrag zu machen. Das heisst, man muss die Heizungsersatz nicht selber zahlen, sondern das übernimmt ein Energiedienstleister, der einem dann nachher die Wärme verkauft pro Jahr. Und das wird dann auch für jeden, der keine flüssige Mittel hat, wird das möglich sein. Und das andere ist, dass man auch eine neue Möglichkeit schafft, um von Banken und Pensionskassen Geld rüberzukommen, wenn man zum Beispiel ein Dach sanieren oder eine Fassade isolieren. Das heisst, das Gesetz ist genau aus dem Grund, hat die Zusätze drin. Da haben wir bis jetzt wenig darüber gehört in den Medien, aber das sind wichtige Erkenntnisse gewesen, auch aus den Befürchtungen, die Sie zu Recht benannt haben.
Herr Beutler, danke, dass Sie angerufen haben. Noch ganz einen schönen Abend. Jetzt möchte ich hier im Forum, wo wir über das CO2-Gesetz reden, noch einen Aspekt ansprechen, den wir bis jetzt auch noch nicht thematisiert haben, nämlich den Flugverkehr. Der Flugverkehr ist ja bis jetzt nicht betroffen von irgendwelchen Abgaben oder Steuern auf CO2. Und neu, wenn das Gesetz angenommen wird, gibt es auch da Abgaben, sogenannte Flugticketabgabe. Bei Europaflügen ist die auf 30 Franken angedacht und bei lange Flüge, also interkontinental, kann sie bis auf 120 Franken gehen. Da hat es auch etwas gegeben online, Christine Hubacher.
Das Fliegen hat beschäftigt, aber interessanterweise nur am Rand beschäftigt. Der Felix Jucker sagt zum Beispiel, wenn es jetzt bei diesem Gesetz nur um Flugtickets würde gehen, dann würde er ja stimmen. Weil Flug, das ist wirklich eigentlich Luxus pur. Das muss man sich nicht, nicht leisten oder nicht gönnen. Auf das könnte er durchaus auch verzichten. Und dann hat es aber auch andere gegeben, die sagen, aber schau, das ist so ein bisschen das Freudeli, das wir uns noch leisten können, dass wir irgendeinmal, wenn wir genug Geld gespart haben, in die weite Welt rausfliegen können. Andere machen das jedes Jahr. Und wir sollen dann nachher auch so viel Geld zahlen. Dann liegt es für uns überhaupt nicht mehr drin. Also auch da wieder das Thema, wer kann sich's leisten?
Wer kann sich's leisten? Roland Bilang von Avenergy, vom Verband der Importeure von Heizöl und Treibstoff. Ist das jetzt auch ein Punkt, wo Sie sagen, wegen dem sind wir dagegen, gegen das Gesetz, die Flugticketabgabe?
das steht jetzt bei uns nicht unbedingt im Vordergrund wegen dem Resultat, das rausgekommen ist, sondern wir haben dort einfach den gesetzgeberischen Prozess nicht in Ordnung gefunden. Das ist ein Aspekt, einer von Barnen, der in der zweiten Beratungsrunde reingekommen ist in das Gesetz und dazu hat nie eine Vernehmlassung stattgefunden. Und das ist einfach auch ein Punkt an dem Gesetz, wo der Herr Hofstetter immer ein bisschen beschönigt. Das Gesetz ist ein riesen Monster geworden. Oder? Das ist in Panik ist das gemacht worden im Wahljahr. Es ist nicht die Panik, die das junge schwedische Mädchen hat empfohlen, sondern es war Wahlpanik gewesen. Und dann hat man das hinter verschlossenen Türen gemacht. Ich meine, welches Gesetz von dieser Grössenordnung mit dem Einfluss auf unseren Alltag wird ohne Vernehmlassung gemacht?
Gut, das CO2-Gesetz. Es ist jetzt so, es sind keine Parlamentarier. Auch Frau Sommaruga ist jetzt da nicht bei uns am Tisch. Darum reden wir mehr über das Resultat, nicht wie es entstanden ist. Sie sagen jetzt, die Flugticketabgabe, okay, die stört uns jetzt nicht wahnsinnig, aber meine Überlegung ist, dann fliege ich halt von jetzt an von Mailand oder von München aus und nicht von Zürich aus oder von Basel. Dann muss ich die Abgabe nicht zahlen. Ist das nicht ein bisschen ein Flop, Patrick Hofstetter vom WWF?
Das ist eine der Diskussionen, die man geführt hat. Es hat übrigens selbstverständlich Anhörungen gegeben, wo alle betroffenen Kreise eingeladen worden sind von der zuständigen Umweltkommission. Ich war selber auch dort, darum weiss ich es sehr genau, auch, dass man all die Detailfragen diskutiert hat. Und man ist davon ausgegangen, dass der Umwegverkehr vernachlässigbar wird werden. Wieso? Weil alle unsere Nachbarländer haben bereits so eine Flugticketabgabe und es gibt ganz klare Diskussionen in der EU, dass man die auch erhöhen und vielleicht sogar koordiniert erhöhen. Das heisst, wir sind Nachzügler diesbezüglich und darum ist es nicht sehr attraktiv. Man kann es auch umgekehrt sehen, warum haben wir so unglaublich einen erfolgreichen Flughafen Zürich. Das ist eben, weil er günstig ist, weil wir keine solche Abgaben haben.
Also gut, das ist jetzt einfach ein bisschen zynisch, wenn man gerade heute gelesen hat, dass die Fluggesellschaften Massenentlassungen machen müssen wegen der Corona-Krise. Sie haben das in ihrer Bubble innen für nicht nötig gehalten, alle einzubeziehen in die Vernehmlassung. Wir wollen es jetzt einfach wieder mal eben den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger überlassen, zu entscheiden, ob das in Ordnung ist. Ob wir jetzt dazu selber eine positive oder eine negative Meinung haben. Es ist hinter verschlossenen Türen entstanden und es kommt jetzt dummerweise in einem wirklich absolut unpassenden Zeitpunkt.
Genau, da kann halt jetzt wie niemand etwas dafür. Jetzt haben wir Andrea Berger am Telefon aus Rezüns.
Guten Abend miteinander.
Frau Berger.
Ich möchte nur noch schnell ein bisschen einbringen, wie teuer das Fliegen vor 20 oder 30 Jahren war. Im Verhältnis zu den Löhnen, die man dort hatte, hat sich das wirklich niemand fünfmal im Jahr leisten, irgendwo her zu fliegen. Und wenn man heute für 30 bis 50 Franken auf London oder auf Mallorca fliegt und das SBB-Billett an den Flughafen sogar teurer ist, stimmt irgendetwas nicht mehr.
Das ist ein interessanter Aspekt, den Sie da erwähnen. Was heisst das jetzt für Sie in der Konsequenz für das Gesetz?
Ja, 100 Mal zustimmen.
Haben Sie 100 Stimmen?
Nicht ganz. Aber die, die ich mobilisieren kann, die mobilisiere ich.
Und sagen Sie uns doch noch, warum, wenn Sie so klar für das Gesetz stimmen?
Weil wir es für uns und für unsere Nachkommen einfach wirklich Mühe machen. Sonst habe ich kein gutes Gefühl, dass ich Kind in die Welt gestellt habe und vielleicht irgendwann einmal Grosskind habe und denen eine Welt überlasse, die ja, vor die Hunde geht.
Frau Berger, klare Position, klare Haltung. Danke, dass Sie angerufen haben. Wir wünschen Ihnen noch einen ganz schönen Abend zu Rezüns. Und jetzt möchte ich zu einem nächsten Hörer wechseln, dem Herrn Keller aus Zürich. Guten Abend, Herr Keller.
Keller, grüezi wohl.
Grüezi wohl, Herr Keller. Also, Sie
also haben... ich habe eigentlich eine Frage.
Bitte.
Und zwar geht es um CO2, wo Gemeinden auf null absetzen wollen. Das heisst, mit anderen Worten, es gibt kein CO2 mehr irgendwann. Und ich frage mich, wie das möglich ist, wenn jede Kuh, jeder Mensch, ich sogar in den Medien kommt, 58 Tonnen tut ein Baby ausstoßen pro Jahr, CO2, und Pflanzen brauchen CO2, damit sie Sauerstoff produzieren können. Jetzt müssen wir das einmal erklären, wie das zusammenhängen könnte.
Ich gebe das gerne an Herrn Bilang weiter.
Ja, Herr Keller, das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Ich glaube, wir reden alle davon, dass CO2-Ausstoß im Energiebereich oder im Industriebereich soll auf null runtergehen. Wir sind jetzt ein bisschen weniger strikt als gewisse Gemeinden und gewisse Kantone, die das irgendwie lieber schon morgen würden sehen als Ende später. Aber wir unterstützen an sich den Ansatz, dass man bis Mitte Jahrhundert recht weit unten sein sollte mit dem CO2-Ausstoß von den Energieträgern. Ich kann nur von den Energieträgern reden. Und wir haben ja heute schon ganz kurz skizziert, wie wir das Gedanken zu erreichen und wie meine Mitglieder sich da dafür engagieren. Also wir halten es nicht für völlig ausgeschlossen und unmöglich, dass man im Verlauf des Jahrhunderts deutlich tiefer wird sein. Wir sind ein bisschen weniger absolutistisch mit dem Anspruch, oder? Netto Null bis 2050 und sonst gibt es den Weltuntergang. Das ist ein bisschen Marketing, oder? Also zumindest das einfach noch mal zu klären. Es geht nicht um den Ausstoß vom Menschen, vom Baby und von den Kühen. Sie haben völlig recht. Pflanzen lieben CO2 und wachsen sehr gern.
Und trotzdem geht es ja in dieser Netto-Null, das ist ja das Anliegen von der Gletscherinitiativen und eben auch von verschiedenen Gemeinden, wie das der Herr Keller jetzt angesprochen hat, die wollen ja das Netto-Null erreichen. Da geht es ja nicht nur um die Energie, sondern um das gesamte Patrick Hofstetter. Wie kann man denn das erreichen, das Null, eigentlich Netto-Null?
Also es ist, wie es der Bilan gesagt hat, zuerst, wir sollen so schnell wie möglich aus den fossilen Energien aussteigen. Ich bin sehr froh um das Bekenntnis, dass das ja auch möglich ist und trotzdem die Energieversorgung weiterhin möglich ist. Die Landwirtschaft wird noch ein paar Emissionen verursachen. Dort muss man dann schauen, dass die Böden mehr CO2 speichern, dass man die Wälder schützt vor der Abholzung. Und dann, Ultima Ratio, wird man wahrscheinlich auch anfangen, CO2 wieder zurück in die Öl- und Gasfelder zurückstopfen, wo man vorher das Öl und das Gas rausgenommen hat. Weil schon heute ist die CO2-Konzentration in der Luft vermutlich zu hoch, zu gefährlich. Das heisst, wir müssen sogar netto negativ werden, so gesagt. Also null langt nicht einmal, sondern wir müssen noch CO2 wegnehmen aus der Atmosphäre. Und da vielleicht noch ein Verweis auf einen Hörer von vorher, der die Ozeane erwähnt hat. Das kommt immer viel zu kurz in der Schweiz, weil wir keine haben. Aber die Ozeane, die versauern wegen dem vielen CO2, wo wir jetzt rausgelassen haben. Und das ist eine der grössten Bedrohungen auch für die Weltmeere. Und darum ist Klimaschutz ist auch Meeresschutz und ist auch Biodiversitätsschutz. Das geht alles Hand in Hand.
Herr Keller, ich hoffe, Sie haben gut zugelassen und eben, wir dürfen schon weiter schnaufen. Das wird nicht verboten.
Da bin ich aber schon noch froh.
He? Ich auch. Danke vielmals, dass Sie angeläutet haben. Ade. Schönen Abend noch. Herr Bilan, ich habe noch eine Frage an Sie, die ich mir noch speziell für jetzt aufgespart habe. Und zwar ist in Ihrem Verband, sind ja verschiedene Gruppierungen dabei, unter anderem eben auch die Firmen, die Benzin importieren, zum Beispiel Migrol, also die Migros-Tankstelle oder Coop Mineralöl, und die tun sich ja auch gegen das CO2-Gesetz einsetzen. Aber die Muttergesellschaft, also das werden Migros und der Coop, die haben sich via ihre EEG-Detailhandel für das Gesetz ausgesprochen. Ist das nicht irgendwo ein bisschen widersprüchlich?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur für meine Mitglieder reden. Und das sind halt eben nicht Muttergesellschaften. Ich glaube, die Mütter, die Sie jetzt angesprochen haben, die haben sich auch gerade jetzt jüngst wieder zu der Frage, die von den Medien immer wieder kommt, gestellt. Wir haben, und ich habe das heute oben auch gemacht, dargelegt, wie wir den Klimaschutz sehen. Wir sagen nicht Nein zu dem. Also meine Mitglieder sagen nicht Nein zum Klimaschutz. Wir denken, dass das CO2-Gesetz dazu untauglich ist. Und noch schnell zum Herrn Hofstetter, wir sind uns ja in dem Punkt völlig einig, oder? Die fossilen Ersätze heisst aber eben viel erneuerbaren Strom produzieren. Und dort wird die Diskussion interessant und dort machen wir uns als Energieversorger eben auch Sorgen. Das ist bei weitem nicht dort, wo es sollte sein. Die erneuerbaren Stromproduktionen sind, die stecken fest, unsere Biotreibstoffe sind viel wirksamer vorwärts gekommen. Und dort möchten wir gerne Diskussion führen. Wie soll das passieren? Wir brauchen erneuerbaren Strom, wir Mineralöl-Importeur. Das ist vielleicht ein bisschen neuer Gedanke. Und darum finde ich auch, das ist die gute und spannende Diskussion, wie wir so etwas hinbekommen in den ersten 30, 40 Jahren.
Interessant ist ja bei dem Gesetz, dass es eigentlich wie einen Zangenangriff gibt. Es gibt auf der einen Seite eben die Erdöl- und Autovereine oder Vertreter, die sagen, das Gesetz geht uns zu weit, das schafft mit Verbot, das wollen wir nicht. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch noch eine Gruppierung von der Linken, aus dem linken Spektrum, die das Referendum unterstützt, nämlich ein Teil von der Klimastreikbewegung, der sagt, uns geht das Gesetz zu wenig weit. Jetzt Patrick Hofstetter als Befürworter. Wie ist das, wenn man da so eben in dem Zangenangriff ist, von links und von rechts gibt es Gruppierungen, gibt es Widerstand? Das ist eine gefährliche Position.
Ist sehr gefährlich, gerade jetzt auch für einen Umweltverband wie der WWF, der natürlich sieht, dass der Klimastreik recht hat. Also 2030 netto null, das ist das, was vermutlich nicht zu massiven Klimaveränderungen führt oder auch zu unerwarteten Beschleunigungseffekten, dass da eine Teufelsspirale in Kraft tritt. Aber dann sind wir natürlich auch nahe an der Politik und von den Leuten und verstehen, dass man die muss mitnehmen muss. Und darum ist der Kompromiss, der in Bern ausgehandelt worden ist, ist eben der, der alle mitnehmen soll. Eben auch die SAC-Mitglieder, die TCS-Mitglieder, die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft, Berggebiet und. Also eine ganz breite Koalition zusammen auch mit der Wirtschaft, mit Unternehmen, die da kann sagen, mal, das ist der richtige nächste Schritt. Und dann braucht es einen übernächsten Schritt. Und da werden wir selbstverständlich auch wieder mithelfen, dass der wird geben.
Jetzt ist Beatrice Fröse aus Mülheim im Kanton Thurgau am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend miteinander. Guten Abend.
Sie haben sich auch ein paar Gedanken gemacht zu dem Gesetz.
Jawohl. Und zwar der erste Gedanke, den ich schnell möchte sagen, ich habe die Sendung verfolgt und man könnte fast das Gefühl bekommen, man hätte da ein Land von Eigenheimbesitzern. Aber es gibt ja auch ganz viele Mietshäuser, also grosse Liegenschaften, die oftmals mit Öl beheizt werden. Und die Verwaltungen und die Besitzer werden sich wahrscheinlich nicht darum kümmern, ob das Öl teurer wird. Das wird getankt, da wird nachher eine Heizkostenabrechnung gestellt und das haben die Mieter, die keinen Einfluss haben darauf. Also das ist einfach mal noch ein Aspekt, den ich da möchte einbringen.
Ja, darf ich den ganz schnell aufnehmen? Sie haben gesagt, Sie haben mehrere Gedanken, aber wir nehmen doch einen nach dem anderen. Patrick Hofstetter, eben wenn ich irgendwo jetzt Miete bin und nachher kommt der Vermieter und sagt, ja, jetzt kostet es halt nächstes Jahr doppelt so viel Heiznebenkosten. Eben, das ist dann wieder der Vorwurf, das sei nicht sehr sozial, das Gesetz.
Das ist genau ein Fehlkonstrukt, das man im aktuellen Gesetz, das jetzt noch gültig ist, hat. Also die CO2-Abgabe, die gibt es bereits. Oder? Das ist nicht etwas Neues, was jetzt da mit dem neuen Gesetz kommt. Die wird lediglich schrittweise weiter erhöht. Aber man hat eben gemerkt, dass man das Problem hat, dass ja der Hausbesitzer dann die Heizung trotzdem nicht wechselt. Und darum gibt es neu den CO2-Grenzwert, den man muss einhalten muss. Also wenn die Heizung alt ist und man sie ohnehin muss ersetzen, muss man dann den Grenzwert einhalten. Und das ist eigentlich ein Mieterschutz. Und die Heizungen, die dann stattdessen eingebaut werden, die sind meistens auch günstiger im Betrieb. Das heisst, der Mieter profitiert dann dort gerade nochmal, dass es künftig tiefere Heizkosten gibt.
Der Hauseigentümerverband ist auf ihrer Seite, der sagt auch Nein zu dem Gesetz. Eben, Sie haben ehrlich auch befürchtet, dass es dann für die Mieter auch teurer werden könnte.
Ja, das ist wahrscheinlich ganz klar der Fall. Das ist einfach wieder ein bisschen Sand in die Augen gestreut, dass es dann billiger wird, wenn man das Heizsystem muss ersetzen muss, in einem, sagen wir mal, Block aus den 80er Jahren. Das ist eine gröbere Geschichte. Der Hauseigentümerverband weiss das besser als wir. Das sind relativ aufwendige Sachen. Wir haben einen guten Einblick in die Praxis, weil wir ja die Leute auch beraten, die Ölheizungen haben. Und erstens einmal fällt auf, die sind wahnsinnig verunsichert. Und ich frage mich manchmal, ob es eigentlich die Aufgabe ist vom Staat, die Leute dermassen zu verunsichern. Einer der Hörer hat es gesagt heute, oder? Er weiss nicht, wie ein und aus, ob der Bankkredit kommt, für eine Heizung zu ersetzen und so weiter. Also das können wir wirklich durchs Bandwerk verfolgen, auch dass die Leute bei der Ölheizung möchten bleiben. Aus was für Gründen auch immer. Es gibt es. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber es gibt es. Und ich finde, das können wir diesen Leuten nicht verwehren. Eine neue Ölheizung ist übrigens sehr viel effizienter und stößt sehr viel weniger CO2 aus als
eine alte. Gut, wir haben immer noch Frau Fröse am Telefon. Sie haben uns einen Gedankenanstoss gegeben wegen dem Heizen. Jetzt haben wir noch Zeit für einen zweiten.
Genau. Und zwar, es läuft alles auf ein bisschen gewackeliger Bein, weil ein Faktor nicht berechnet wird. Es sollen immer mehr Heizungen durch Wärmepumpen ersetzt werden, Brennstofffahrzeuge, also Verbrenner durch Elektroautos. Aber unser Stromnetz ist heute schon am Anschlag. Und durch die erneuerbaren Energien, Sonne und Wind, wird das nicht stabiler, sondern im Gegenteil, wir stehen schon kurz vor einem Blackout in Europa.
Also
das
Stromnetz ist gar nicht gewappnet. Jetzt, Herr Hofstetter kann da vielleicht etwas dazu sagen, wie man denn das soll bewerkstelligen soll.
Das ist eine richtige Bemerkung. Also Wind und Solarstrom ist natürlich wetterabhängig. Das ist, kann man nicht auf den Knopf drücken und dann kommt es und stoppt es. In der Schweiz haben wir ja den Vorteil von dieser enorm gross ausgebauten Wasserkraft. Das heisst, in der Schweiz sind wir sehr gut versorgt. In Resteuropa ist das ein grosses Thema. Und darum ist es wirklich spannend zu sehen, was für Speichertechnologien jetzt entwickelt worden sind und auch zunehmend gebaut werden, um genau dem Problem Herr werden. Es ist für alle klar, wir wollen 100% erneuerbar in Europa bis 2050 in Gesamteuropa. Deutschland hat gerade gestern festgelegt, bis 2045, wenn sie das bereits machen. Das ist der Plan.
Also unter dem Strich, Sie sagen, es gibt Lösungen. Frau Fröse, danke vielmals, dass Sie angerufen haben. Jetzt möchte ich mich kurz vor den 9 noch mal in die Runde werfen und allen noch mal eine kurze Gelegenheit geben für ein letztes Statement. Am 13. Juni stimmen wir über das Gesetz ab. Roland Bilang, warum sagen Sie den Leuten, warum sollen die Nein stimmen? Aber kurz, eben, Sie sehen, es ist
recht Spass. Das Gesetz ist eine Fehlkonstruktion. Es tut dem Umwelt und dem Klima überhaupt nicht helfen. Wir sind schon sehr viel weiter und haben viel die besseren Lösungen auf Lager, als das Gesetz jetzt hier vorsieht.
Patrick Hofstetter vom WWF, auch Sie haben noch Gelegenheit für einen kurzen Werbespot. Warum sollen die Schweizerinnen und Schweizer ein Ja in die Urne rühren am 13. Juni?
Dank dem Gesetz wird sich klimafreundlich verhalten sehr viel einfacher und auch attraktiver. Einfacher ist sehr wichtig, weil es ist kompliziert, sich klimafreundlich zu verhalten und das kann man nicht von allen Personen so verlangen. Es hat einen Haufen clevere Maßnahmen drin und abwarten würde viel, viel teurer und riskanter als jetzt das Gesetz umsetzen.
Patrick Hofstetter, Roland Bilang, danke vielmals für das Gespräch.
SRF 1 Forum.
Das Forum zum CO2-Gesetz über Vor- und Nachteile.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.